Um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Russland stellt die jüngsten schweren Drohnenangriffe auf die Ukraine als Vergeltung dar. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, die Attacken seien die Antwort auf terroristische Akte des Kiewer Regimes. Der Ukraine war zuletzt ein Angriff auf russische Langstreckenbomber gelungen. Außerdem wurden Sabotageakte auf Brücken verübt. Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen. Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Demnach wird das Gehalt der Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg hat am Nachmittag der Karneval der Kulturen begonnen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Vorstellungen hunderter Künstlerinnen und Künstler. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend mal heiter, mal wolkig mit einigen Schauern und dazu sehr windig. Aktuell haben wir in Berlin-Pankow 21, in Pritzwalk 19 Grad. Nachts meist trocken bei 15 bis 11 Grad. Morgen wechselhaft, teilweise mit kräftigen Schauern bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3. Suite. Der Kulturtalk mit Serdar Somuncu.
Mein Gast heute ist Julian Niederrümelin, Philosoph, Autor und ehemaliger Staatsminister für Kultur. Herzlich willkommen.
Grüße Sie. Gerne.
Wir haben wahrscheinlich viel zu besprechen, weil Sie einfach auch viel machen und viel gemacht haben. Worüber möchten Sie am liebsten sprechen?
Oh wei.
Über Ihr Buch.
Weniger lieb spreche ich jetzt über kulturpolitische Themen, weil das war gewissermaßen das Amt. Und ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man dann längst nicht mehr im Amt die Nachfolger oder Nachfolgerinnen noch belehren versucht. Aber ansonsten alle Themen, was Sie wollen.
Okay.
Philosophisch wäre schön, aber muss nicht sein.
Dann fangen wir an mit einem Thema, das Sie, glaube ich, bewegt und bewegt hat, nämlich Anstand.
Ja.
Ja. Haben wir eine anständige Gesellschaft oder sind wir unanständig?
Es gibt ein schönes Buch von Avishai Margalit. Das ist ein israelischer Autor, analytischer Philosoph. The Decent Society heißt dieses Buch. Und das ist ein, ich finde, das beste Plädoyer für einen respektvollen Umgang miteinander. Er sagt, Würde, in Deutschland ist ja das sogar Teil der Verfassung, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eigentlich nichts anderes als das Verbot, also würdevoller Umgang heißt, wir haben alle ein Verbot, jemanden in seiner Selbstachtung zu beschädigen. Oder sagen wir noch ein bisschen stärker, existenziell zu beschädigen. Und wenn man das zur Richtschnur macht, ist eigentlich alles gut.
Würde ist ein komplizierter Begriff, oder? Was ist Würde?
Ja, der wird ja erklärt bei diesem Philosophen dadurch, dass man die Selbstachtung versteht man leichter. Ja, also,
aber ist es nicht auch die Achtung, die ich vor dem anderen habe?
Ja, genau, dessen Selbstachtung nicht zu beschädigen.
Ah, okay.
Ich soll mich so verhalten, dass ich dessen Selbstachtung nicht beschädige.
Also seine Integrität nicht anzweifle.
Ja, Integrität ist ein anderer, nicht ganz einfacher Begriff. Also womit hängt Selbstachtung zusammen? Sicher auch damit, dass ich weiß, ich bin's, ich stehe für mein Handeln, ich habe meine Gründe, ich tue nicht lediglich das, was andere von mir erwarten, lass mich instrumentalisieren, demütigen, nutze jede Chance auch für eigene Vorteilsgewinnung, aber verliere dann meine eigene Integrität möglicherweise. Also das hängt miteinander zusammen.
Frank Schirmacher hat ja ein Buch geschrieben vor vielen Jahren mittlerweile, Ego.
Ja, das Spiel des Lebens ist der Untertitel, glaube ich.
Und er hat ja da so ein paar Sachen schon vorausgesehen, nämlich dass wir eine immer egoistischer werdende Gesellschaft haben. Gibt es dafür Ursachen oder ist es nur das Internet, wie ja viele immer sagen?
Also ich glaube, dass diese Hochphase, das Buch ist ja auch schon ein paar Jahre her, nicht? Schirmacher ist ja dann früh gestorben, das ist vorbei. Die Hochphase dessen, was er da beschrieben hat, ist nach meinem Eindruck vorbei. Verstärkt sich nicht, sondern geht zurück. Und das erkennt man vor allem daran, dass die Menschen auf einmal wieder ein sehr starkes, manchmal auch nicht unproblematisches Interesse an politischen Dingen haben, an politischem Engagement. Die Frage, wie gehen wir um mit den großen Herausforderungen? Gut, Klimawandel ist jetzt ein bisschen Hintergrund gedrängt, aber auf der anderen Seite Soziales ist zum Beispiel ganz wichtig. Ja, den Menschen ist wichtig, dass wir halbwegs anständig leben können, auch unter erschwerten Bedingungen. Diese Botschaft von Schirmacher passt eigentlich gut in die 90er. Ja, das war 90er, Nullerjahre, so diese Phase, in der die Menschen sagten, ach, es geht jetzt eigentlich nur um mich, ich muss mich behaupten und wenn ich erfolgreich bin, dann habe ich auch viel Geld und dann kann ich mir was gestalten und Politik und soziale Verantwortung ist mal nicht so wichtig. Also so die Welt wird ein großer Markt des Konsums. Ja. Und das kriegt dann den Crash in der New Economy Crisis. Ja. Mhm. Das war ja kurz nach der Jahrhundertwende. Mhm. Und das war ein schwerer Schlag für die ganze Generation, die gedacht hat, so geht das jetzt weiter, wir erklären den Alten mal, ja, das ist jetzt die Zukunft. Und dann ging es eben doch ganz anders weiter. 10 Jahre später, 15 Jahre später gibt es da neue Krisen, erst die Weltwirtschaftskrise, dann die Migrationskrise in Europa und so. Das heißt, man merkt auf einmal, aha, wir müssen doch politisch gestalten, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das Zusammenleben organisieren, sonst bricht uns alles weg. So, der Markt ersetzt nicht alles.
Kann man es runterbrechen auf die Frage, macht die Krise uns egoistischer oder eher der Wohlstand?
Also Menschen, die Angst haben, die tendieren dazu, an sich selbst zu denken. Das ist auch verständlich.
Und aber dann müssten wir jetzt eine sehr egoistische Gesellschaft haben.
Ja, mit Angst natürlich in dem Sinne, man denkt an sich selbst, aber sucht auch Schutz. Ja, das war in der Corona-Krise auffällig, da gab es viel Unzufriedenheit mit der Regierung, aber die große Mehrheit hat dann sich versammelt gewissermaßen. Die werden schon wissen, was sie tun, wir stellen uns dahinter und wer da kritisch ist, der wird diffamiert. Und genau so eine Situation könnte jetzt wieder zunehmen. Die Leute, denen wird ja auch eingeredet, ja. Der nächste Angriff geht gegen Polen oder wie unsere Außenministerin noch kurz vor der Wahl gesagt hat, dann stehen die russischen Soldaten in Brandenburg. Ich halte es für Paranoia, ehrlich gestanden. Aber wenn das sich ausbreitet, dann gibt es so eine Tendenz zu sagen, okay, jetzt muss ich mich selber schützen. Die Leute fangen an, Bunker zu bauen. Und wir müssen vielleicht als Nation, da können wir nicht mal Rücksicht nehmen auf andere, uns irgendwie schützen. Und wir sind auch dann vielleicht zu Opfern bereit, um uns zu schützen. Also ich hoffe, dass diese Kriegshysterie nicht zunimmt, weil dann wird das auch gesellschaftlich, kulturell schwierig.
Aber diese Kriegshysterie oder überhaupt diese mittlerweile ja fast rasante Aufteilung in Lager, in bestimmten Krisensituationen, ist ja auch etwas, was dazu führt, dass wir immer binärer denken. Also Freund, Feind, Fürsprecher, Gegensprecher, Schwarz-Weiß. Mhm. Ist das so eine Art kollektiver Egoismus dann?
Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut definieren. Also es gibt ja so eine intellektuelle Figur, wir dürfen ja immer mal wieder auf Philosophie eingehen, das ist Carl Schmitt. Der
oft zitiert wird in letzter Zeit.
Der oft zitiert wird, das ist für mich kein gutes Zeichen. der ja gewissermaßen der Kronjurist des Nationalsozialismus dann später war und trotzdem sehr beliebt ist, und zwar nicht nur rechts, irritierenderweise, sondern auch links. Zum Beispiel eine Ikone des linken, der linken politischen Theorie, Chantal Mouffe, ist erklärte, die traut sich auch das zu sagen, Anhängerin von Carl Schmitt. Und redet von einer agonistischen Gesellschaft, nicht antagonistisch, das klingt zu marxistisch, obwohl sie Marxistin ist, ja, aber agonistisch.
Also eine Gesellschaft, die im Sterben liegt?
Nein, im Sinne von Kampf.
Aha. Weil die Agonie ist ja eigentlich eine Todesstarre.
Todeskampf ist das dann. Mhm. Nee, also das ist gemeint, ist, das ist eine kämpferische Gesellschaft. Mhm. Und die Idee ist, wir sollten nicht wie Habermas oder andere politische Philosophen, Niederrümelin, sich das so vorstellen, dass wir öffentlichen Vernunftgebrauch praktizieren, versuchen zu bestimmen, was uns für uns gemeinsam gut ist und so, sondern wir sind unterteilt in verschiedene Klassen, würden Marxisten sagen, oder eben auch kulturell verfasste Identitäten. Mhm. Und die stehen in einem Kampf gegeneinander. Und der Kampf ist auch nicht auflösbar durch Vernunftgebrauch, sondern da geht es um Interessenlagen, um Perspektiven. Ganz extrem in den USA ist so eine Bewegung jetzt entstanden, die nennt sich Positionalism. Die sagt ja, also wenn du nicht diese sozioökonomische, kulturelle Situation teilst, wenn du nicht dazugehörst, kannst du nicht mitreden, hast sowieso keine Ahnung, mit dir müssen wir nicht reden. Was übrigens die Folge hat, dass über Sozialpolitik im Bundestag nicht geredet werden kann, ja, weil niemand zu der Gruppe derjenigen gehört, die von Sozialpolitik profitieren. Ja, also ich würde sagen, wir sind in einer Phase, in der dieses Karl-Schmidt-Paradigma, Politik als Freund-Feind-Verhältnis, massiv zunimmt. Und ich meine jetzt nicht nur die bellizistische Stimmung, sondern auch intern, wenn man sich die Trump-Politik in den USA anschaut. Das ist Bürgerkrieg, geistiger Bürgerkrieg, der da vom Zaune gebrochen wird. Schon länger natürlich, nicht erst jetzt seit der zweiten Wahl. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Und das führt, glaube ich, zu einer Schwächung, Gefährdung der Demokratie mit.
Jetzt haben Sie ganz viele Dinge gesagt, die sehr inspirierend sind. In Ihrem Buch Ehren im Wind, erschienen im Piper Verlag, geht es ja auch um Anstand. Hm. Ist Anstand das Gegenteil von Schamlosigkeit?
Mhm. Also wenn man Anstand so konventionell versteht, dann handelt es sich lediglich darum, dass man eben bestimmte Regeln einhält, die die Gesellschaft so hat, dass man sich nicht indezent kleidet oder so und dass man weiß, wie man mit Messer und Gabel umgeht. So, das meine ich ja nicht.
Also nicht im kniggischen Sinne, sondern genau, eher moralisch.
Es geht um einen anständigen Umgang miteinander, der damit zusammenhängt, was wir vorher besprochen haben, nämlich den anderen oder die anderen nicht in ihrer Selbstachtung zu beschädigen, sie nicht herabzusetzen, herabzuwürdigen, auf Augenhöhe zu bleiben. Ja, das ist so die Idee der Demokratie. Es gibt keine Herrschaftsordnung von Natur. Es gibt kein Oben und Unten von Kasten oder Ständen oder Mann-Frau oder Ethnien oder so, sondern wir sind alle in der Hinsicht gleich, dass wir uns wechselseitig auf Augenhöhe begegnen und uns auch zutrauen und zumuten, selbst ein Urteil uns zu bilden.
Landen wir dann nicht wieder beim Marxismus, wenn wir alle gleich sind?
Also der Marxismus ist ja erstmal eine Klassentheorie. Und insofern ist der Marxismus jedenfalls, wenn noch nicht die finale Revolution stattgefunden hat, eine Theorie der Ungleichheit. Du gehörst zu einer Klasse und du hast Klasseninteressen und die sind in einem Kampf verwickelt. Und was du bist, hängt davon ab, welche Klasseninteressen du hast. Ausgenommen natürlich Karl Marx, der darüber schreibt. Der ist davon unabhängig. Ich karikiere jetzt etwas. Die Intellektuellen neigen ja immer dazu, sie gehören zu keiner. Sie können wirklich objektiv beschreiben. Das ist natürlich dann nicht wahr. Wenn man Marxist ist, dann ist man selber auch Ausdruck von Klasseninteressen. Und Karl Marx gehörte nicht zum Proletariat, obwohl er prekäre Lebensverhältnisse hatte, finanziell. Also nein, der Marxismus ist erstmal auch eine, in der Form ein Kollektivismus, als er eben die Klassen als die entscheidenden Akteure ansieht und die Individuen abwertet.
Ja. Und die Chancengleichheit? Also für alle die gleichen Chancen, Gerechtigkeit?
Genau, das sind Implikationen dieser Idee, der demokratischen Idee. Wir sind frei, insofern als wir selber unser Leben leben nach eigenen Vorstellungen und im Rahmen dessen, dass wir andere nicht in ihrer Möglichkeit ein eigenes Leben zu leben beeinträchtigen, auch das dürfen. Das darf uns niemand nehmen, dieses Recht. Wir sind frei. Wir sind gleich im Sinne der gleichen Augenhöhe, gleicher Respekt, gleicher, prinzipiell gleicher Vernunftfähigkeit. Da gibt es schon Abstufungen, aber wir erkennen uns wechselseitig als vernunftfähig an. Und das ist die Grundlage der Demokratie. Und das heißt dann auch Gleichberechtigung.
Jetzt haben Sie Demokratie als Gegenstück zum Marxismus genannt. Ist es nicht der Kapitalismus, der uns eher in die Arme der Schamlosigkeit treibt?
Also Marxismus, Kapitalismus, die sind erstmal Gegensätze. Man kann sagen, der Kapitalismus setzt darauf, dass wir eben durch Gewinninteressen, Kapitalakkumulation, wirtschaftliche Dynamik haben.
Profitorientierung,
die auch den Leuten dann, dass die alte Theorie jedenfalls nützt. Ja, also Trickle-Down-Theorie, also das geht dann auch der Profit und der Reichtum, die Kapitalakkumulation von wenigen führt dann im Grunde zur Verbesserung der Lebenssituation aller. Das ist seit vielen Jahrzehnten so nicht mehr erkennbar. Ja. Ja. Und der Marxismus ist erstmal die Gegentheorie, die sagt, es gibt Klasseninteressen und die Arbeiterklasse muss sich formieren und dann ihre Interessen durchsetzen. Beide sind, ich sag's mal, in einer Form, die natürlich nicht sehr viel Zustimmung finden wird, sind Brüder im Geiste. Marxismus und Kapitalismus haben beide ein ökonomistisches Menschenbild.
Sie bedingen aneinander wahrscheinlich, oder?
Und wie so kommunizierende Röhren, ja. Mhm. Die einen sagen, es geht um wirtschaftliche Interessen, aber wir müssen uns nicht um Soziales kümmern. Und die anderen sagen, ja, es geht um wirtschaftliche Interessen, deswegen müssen wir als Klasse zusammenhalten, um das zu organisieren. Und ich habe da eher eine humanistische Sicht auf den Menschen. Ich sage, das Wichtige ist nicht jetzt, oder das Wichtigste für uns ist eher Selbstrespekt, respektvoller Umgang mit anderen, Kommunikation, Zusammenhalt. Dass da ökonomische Bedingungen nötig sind, um das zu leben, ist schon klar. Aber das ist nicht die Erklärung menschlicher Praxis. Und die Demokratie ist mit beidem in Konflikt. Also der Kapitalismus ungezügelt zerstört die Demokratie, weil dann entsteht so neue, fast Feudalismus, so ein Kapital- oder Finanzfeudalismus, den wir gegenwärtig erleben mit den Musks und Co., ja, die auch politisch Macht ausüben, der Person eindeutig, in anderen Personen indirekt. Und das kann demokratiezerstörerisch sein.
Jetzt haben wir uns ein bisschen, Gott sei Dank, auch verirrt in die theoretische Abteilung, aber kommen wir wieder zur Praxis. Wir leben in einer Zeit voller Spannung. Es gibt Kriege, nicht nur ein, 26 an der Zahl, viele davon registrieren wir gar nicht. Wir haben Systeme, die kollidieren, wir haben untergegangene Systeme, die wieder auferstehen oder versuchen wieder aufzuerstehen. Aber wir haben vor allem eine Tendenz zur Paradoxie. Also plötzlich hat man Sehnsucht nach Autorität oder fangen linke Parteien an, rechte Politik zu machen oder Rechte rühmen sich besonders links zu sein. Also eigentlich ist vieles durcheinander.
Ja.
Kann die Philosophie ein Leitfaden sein, der anders als das jetzt die Kirche macht, die macht es ja mit einer Absicht, die will Mitglieder gewinnen. Kann die Philosophie ein Leitfaden sein, um den Menschen wieder den Vernunft nahezubringen, die Vernunft, den Verstand, der die Vernunft gebrauchen kann, nahezubringen und weniger von den Emotionen und der Unmittelbarkeit regiert zu werden?
Also ich selbst bin der Überzeugung, dass die Philosophie die Aufgabe hat, Klarheit zu schaffen. Klarheit des Denkens, der Begriffe, der Kriterien, nach denen wir uns orientieren, im Handeln zum Beispiel. Dass die Philosophie eben nicht lediglich eine Buchwissenschaft ist, die sich zurückzieht und dann halt die 6045. Dissertation über Platon betreut, so wichtig das auch ist. Deswegen bin ich heraus ins Getümmel gegangen. Ja, ich komme aus der Philosophie, ich war jahrzehntelang, bin immer noch Philosophieprofessor, habe mich bemüht um eine größere auch öffentliche Rolle der Philosophie, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und so weiter. Und zugleich aber bin ich der Meinung, man muss in einer Sprache sprechen, die auch außerhalb des Faches verständlich ist. Die Philosophie verliert ihre Substanz, wenn sie sich nur akademisch zurückzieht in sozusagen ihr spezielles Gelehrtengefilde. Das ist aber nicht ganz einfach, weil man natürlich damit auch...
Also im Wettbewerb ist mit der Aufmerksamkeitsökonomie.
Das auch, aber man muss auch rein sprachlich Kompromisse eingehen. Man muss sich so Standards, die entstanden sind im Fach, die kann man nicht einfach eins zu eins beibehalten, da wird man nicht verstanden. Ja, niemand kritisiert, dass zum Beispiel Artikel über physikalische Fragen nicht verständlich sind für die, die nicht Physik studiert
haben. Richtig, ja.
Aber in der Philosophie muss man versuchen, sich verständlich zu machen. Jedenfalls für die Dinge, die wichtig sind in der Gesellschaft.
Wie kommen Sie dann, wie kommen Sie zu TikTok dann mit der Philosophie?
ich bemühe mich hier ja auch ein bisschen so zu sprechen, dass ich verstanden werde. Also TikTok jetzt nicht, aber andere Social Media Plattformen durchaus. Also Facebook zum Beispiel. Und ich gehe auch gerne in öffentliche Diskussionen und gehe auch gern dorthin, wo es dann für die Philosophie schwierig wird. Zum Beispiel bei der Weltwirtschaftskrise habe ich gesagt, ich muss einen Beitrag leisten, damit wir da so rauskommen, dass wieder ethische Normen etabliert werden, ohne dass alles in staatliche Regulierung umkippt. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben, die Optimierungsfalle, und hatte dann ab da sehr viel Kontakt mit Unternehmen, mit Verbänden und so weiter. Und das hat auch was gebracht. Also das sind dann Verständigungsprozesse in Gang gekommen, zum Beispiel, wie gehen wir um in dem Bereich des Bankenwesens mit diesen Herausforderungen, ohne dass wir uns einseitig nur auf Vorgaben, auf Sanktionen, auf Bestrafungen, auf Regeln verlassen. Das war sehr spannend.
Wie entkommen Sie der Stigmatisierung, wenn Sie versuchen, die Philosophie populär zu machen, dann werden Sie ja wahrscheinlich mit vielen Vorurteilen und Vorbehalten konfrontiert. Verkopft oder zu theoretisch. Mhm. Gibt's, weil Sie gerade über Übersetzung sprachen, gibt's eine Möglichkeit einer zeitgemäßen Philosophie, die vielleicht sogar eine Art Popwissenschaft ist?
Ja, es ist eine interessante Frage, die Sie stellen, weil ich halte wenig von der Popularisierung der Philosophie. Ich schreibe auch keine populärwissenschaftlichen Bücher. Also ich verstehe jetzt unter Populärwissenschaft, nehmen Sie, da gibt es zum Beispiel Einsteinsche Relativitätstheorie, ohne Formeln kann man die nicht verstehen, aber das können die Leute nicht, also muss man es irgendwie populär verständlich machen. Gibt es Bücher auch von Einstein selbst, ob er die selber geschrieben hat, weiß ich nicht, die da einen Zugang, ich habe mal Physik studiert und deswegen sehe ich das eher kritisch. Man kann eben einen Zugang nicht so einfach durch, ja, in einer anderen Sprache so ermöglichen. Und das gibt es auch in der Philosophie. Ja, zum Beispiel ist die Logik, formale Logik, Teil der Philosophie. Das ist nicht so einfach, das allgemein zu vermitteln. Sondern ich mache ja was anderes. Ich nehme Stellung zu bestimmten Themen, ethischen Themen, politischen Themen, auch Philosophie der Ökonomie zum Beispiel, und versuche dort einen Beitrag zu leisten zur Klärung. Berichte aber nicht, was hat Adam Smith gesagt, was hat Aristoteles gemeint, sondern das ist der Hintergrund, aus dem ich schöpfe. Aber das muss ich gar nicht mehr extra hinschreiben. Verstehen Sie diesen Unterschied? Ja, also ich versuche, Stellung zu nehmen, in der öffentlichen Debatte auch Gehör zu finden, wenn es denn geht, und ich lasse mich ein auf Debatten außerhalb des Faches, dann nützt mir der philosophische Hintergrund, hoffentlich, ja, das müssen andere beurteilen, aber ich muss den nicht im Einzelnen beleuchten, das hat gar keinen Sinn. Ja.
Wir haben im Vorgespräch gesprochen über Lügen.
Ja.
Und ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt, nämlich wie heute durch die gängigen Narrative Wahrheiten verändert werden können. Mhm. Also subjektive Wahrheiten werden plötzlich zu absoluten Wahrheiten. Mhm. Mhm. Inwiefern ist die Kultur, oder wir gehen jetzt mal weg von den drei Säulen, die wir gerade hatten, Marxismus, Kapitalismus, Kirche, hin zu einer vierten, nämlich zur Kultur. Inwiefern wäre die Kultur mit dafür verantwortlich zu machen, dass wir unser Denken nochmal reformieren? Also dass wir weggehen von den Kurzzeitmomenten, in denen wir Urteile fällen, hin zu einer dezidierten Auseinandersetzung, die uns erstmal Raum gestattet, Meinung zu bilden.
Also meine Antwort wäre in einem einzigen Begriff Realismus. Also das ist vielleicht ein Streitpunkt, der auch von dem hängt viel ab. Wer der Meinung ist, es gibt keine Realität, alles ist Konstrukt, ja, der kann auch im Grunde niemanden dafür kritisieren, dass er oder sie dann ganz eigenständige Konstrukte der Realität sich baut, weil letztlich ist ja alles subjektiv. Oder kulturell.
Das wäre dann eher die Kant'sche Theorie von Realität.
Nee, das ist nicht Kant. Der wird zwar da manchmal in Anspruch genommen. Das ist das die postmoderne Sichtweise, ja, oder radikaler Konstruktivismus. So, ja? Und das hat sich in den Humanities und in den Geistes- und Kulturwissenschaften sehr stark ausgebreitet. French Philosophy wird das in den USA genannt, ist aber gar nicht so sehr French, sondern ja, das ist eben eine spezifische philosophische Strömung. Derrida, Foucault in den USA.
Und hier ist konstruktivistischer Realismus.
Und jetzt ist eben so, ich setze dagegen einen philosophischen Realismus. Ja, und dieser philosophische Realismus hat zwei Teile. Das erste ist, es gibt eine Realität, die ist aber nicht unmittelbar zugänglich. Ja. Und zwar auch nicht in den Naturwissenschaften. Deswegen ist so ganz die simple Botschaft, follow the science, ist so auch irreführend. Weil,
das war eine Parole.
Ja, genau, weil die können uns nicht einfach sagen, ja, was wir tun sollen. Ja, das ist auch eine Frage, welche Normen, welche Ziele wir haben. Und auch in den Naturwissenschaften gibt es viele Diskussionen, unterschiedliche Hypothesen und so weiter. Das ist alles im Fluss, das verändert sich auch von Jahr zu Jahr. Also so einfach ist es nicht. Es gibt nicht die wissenschaftliche Instanz, die uns sagt, wie die Welt ist. Aber wir sind auf der Suche. Die Wissenschaft spielt eine wichtige Rolle, aber auch lebensweltlich. Ich meine, ich brauche keine Wissenschaft, um zu wissen, dass hier ein Mensch sitzt, der mentale Zustände hat und so weiter. Ich weiß sehr viel über sie, allein weil wir zur gemeinsamen Spezies, zur gemeinsamen kulturellen Praxis gehören. Das ist alles ein Versuch, ja, einen Teil der Realität zu erfassen. So. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja völlig letztlich beliebig, dann bricht uns das weg. Dann ist auch letztlich das Konzept von Wahrheit nicht mehr durchzuhalten.
Aber um es runterzubrechen auf eine simple Frage.
Ja.
Wissen wir genug, also wir als Gesellschaft, als moderne Gesellschaft, wissen wir genug, um nicht alles zu glauben? Oder also, müssen wir mehr wissen, um bewusster zu glauben?
Also viel zu wissen garantiert nicht Urteilssicherheit. Hohe formale Bildung kann einhergehen mit großen fundamentalen Irrtümern. Berühmtes Beispiel ist Heideggers Rektoratsrede, wo er sich, einer der intelligentesten Philosophen, den Deutschland je hervorgebracht hat, sich also zu einer nationalsozialistischen Ideologie versteigt und der auch lange angehört und das nicht einmal revidiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da gibt es viele Beispiele dieser Art. Hohe Intelligenz, viel zu wissen, garantiert nicht Urteilssicherheit. Umgekehrt, Bildung ist nicht schädlich. Intelligenz ist nicht schädlich, ist hilfreich.
Na, vor allen Dingen, um aufzuklären und im Zweifelsfall zu widersprechen.
Ja, ein eigenes Urteil sich zu bilden, ist die Grundlage von Demokratie. Ich meine, deswegen sehe ich es auch gar nicht gerne, wenn so gesagt wird, ja was, du nimmst da Stellung zu Corona-Maßnahmen? Du hast doch nicht Virologie studiert. Du nimmst Stellung zur Einwechslung beim letzten Fußballspiel. Du hast doch keine Trainerlizenz. Wenn wir das fortsetzen, dann kann man zu gar nichts mehr Stellung nehmen, weil es gibt für alle Bereiche Experten. Ja? Und dann gibt es keine Demokratie mehr, weil warum wählen wir denn dann? Dann überlassen wir das Finanzministerium zu besetzen und die Inhalte, das sollen dann die Finanzexperten machen.
Ja, aber müssen wir nicht irgendwie dann aber aus der Falle rauskommen, dass alles relativ ist? Also ich nehme ein konkretes Beispiel. Genau. Wie widerlegen wir dann, dass Hitler links war?
Ja, eben, das meine ich ja. Realismus. Also da gibt es nun gute Argumente, die eigentlich im Grunde überzwingend sind. Ja, gibt es eine schöne Formulierung von Habermas, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Schöne Formulierung, zwanglos, aber doch Zwang.
Ja.
Wenn ich überzeugt bin, weil ich sage, gut, das kann ich nicht widersprechen, das ist ja ein Beleg. Dann noch zu sagen, ist ein Beleg, aber ich glaube nicht dran, also mag manchen gelingen, aber das ist schon schwierig. Das heißt, es gibt einen Zwang des besseren Arguments. Wir sind Vernunftwesen, ja, Zoon. Nous echon, hat der Aristoteles das genannt. Wir sind ein Lebewesen, was über Verstand, Vernunft verfügt. So, das macht uns aus. Ja, vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich zu anderen Lebewesen. Und das müssen wir kultivieren und dafür hilft die Bildung. Aber formale Bildung ist nicht Voraussetzung und ist keine Garantie für sichere Urteile.
Jetzt wollten wir ja zur Kultur kommen. Und ja. Zynismus zum Beispiel wäre ja eine Methode, gerade in der Frage, die ich eben gestellt habe, wie widerlegen wir, dass Hitler links war, könnte man sagen, je nachdem, von wo aus man ihn betrachtet.
Also Hitler hat sich zweifellos, der in Nationalsozialismus ist groß geworden, weil er sich linker Praktiken, linker Propagandaformen, linker Gesellungsformen, linker Veranstaltungsformate bedient hat. Die alte Rechte war konservativ, elitär, abgehoben. Die neue Rechte des Nationalsozialismus und dies in der Hinsicht gibt es eine gewisse Aktualität. Die war eine Jugendbewegung. War eine Jugendbewegung. Die NS-Bewegung wurde dann zur Jugend im Gegensatz zu alten Rechten und bediente sich der Fahnen, der Propagandareden und so weiter, was eher
der martialischen Geste.
Ja.
Die aber nicht unbedingt rechts oder links war, sondern die gab es ja auch in anderen Ideologien.
Ja, aber es waren schon erstmal Formen von links und damit kamen die auch dann an im Kleinbürgertum und teilweise auch im Proletariat.
Na, und es gibt ja auch noch eine Affinität zum Faschismus. Also der ist ja noch, oder Affinität ist zu wenig, also es gibt eine Verwandtschaft.
Es ist eine enge Verwandtschaft, Faschismus, Nationalsozialismus, nicht ganz identisch, der italienische Faschismus, 10 Jahre älter, bis er sich durchgesetzt hat, aber es gibt eine enge Verwandtschaft und das, ich meine die jetzige AfD oder Trump oder so, das ist nicht NS, das ist schon was anderes. Aber in dem Punkt ähnelt es sich. Sie übernehmen linke Propaganda, linke Propaganda-Methoden.
Und kehren sie um.
Genau, und erreichen zum Teil damit die Leute, die vorher nicht erreichbar waren für konservative oder rechte Politiker.
Und sind dabei trotzdem aber noch erkennbar paradox, aber die Menschen, entweder sehen sie es nicht oder übersehen es absichtlich, wenn es zum Beispiel um Antisemitismus geht.
Ja.
Die gleiche Partei, deren thüringischer Landesvorsitzender von einem Schandmal oder Mahnmal der Schande spricht, solidarisiert sich dann pro forma mit Israel und stellt sich indirekt auf die Seite der Palästinenser, obwohl sie eigentlich migrationsfeindlich sind. Also es ist an Paradoxien kaum zu überbieten.
Ja, ich würde allerdings sagen, auf den ersten Blick nicht zu überbieten. Also die israelische Regierung, und ich sage das mit Bedacht, meine Frau ist jüdischer Herkunft und hat den größten Teil ihrer Familie in Israel, ist zweifellos in Teilen rechtsextrem. Und Netanjahu fährt das übliche rechtspopulistische Programm, einschließlich der Schwächung der Judikative, des Rechts, Aufhebung der Gewaltenteilung, Schwächung des Verfassungsgerichts in Israel, Schwächung der Demokratie und der Meinungsfreiheit.
Aber geraten und wir Deutschen nicht in Verlust?
Weil das Argument ist so ein bisschen kompliziert, deswegen will ich das Argument zu Ende führen. Und die Rechte kann sich mit einem israelischen Staat, der rücksichtslos gegen seine Gegner durchgeht, der dasselbe rechtspopulistische Programm intern durchsetzt, durchaus identifizieren. Das merkt man ja jetzt auch bei der Einladung. Wen hat Netanjahu eingeladen? Aber trotzdem antisemitische und antijüdische Ressentiments in ihren Reihen dulden. Das ist nicht von vornherein unvereinbar. Nur man muss genau hinschauen und eben darauf hinweisen, was da passiert.
Und trotzdem, unabhängig davon, dass diese Argumentation schlüssig klingt, geraten die Deutschen damit nicht in Verdacht, Rehabilitation zu versuchen, über etwas, wozu sie eigentlich aufgrund ihrer historischen Verantwortung eine andere Distanz, einen anderen Bezug haben müssten? Also ich höre immer wieder diesen Rehabilitationsanspruch. Man muss doch auch mal wieder was gegen Israel sagen dürfen. Für mich ist das eine ganz heikle Geschichte. Also ich würde sagen, wir in Deutschland sollten erstmal nicht so viel über Israel sagen.
Ja, also die historische, Verantwortung und die historische Last, die auf der Geschichte sozusagen liegt. Das gilt natürlich auch übrigens gegenüber der Sowjetunion, das gilt gegenüber der Ukraine, es gilt gegenüber Russland mit 20 Millionen toten sowjetischen Menschen durch den NS-Angriffskrieg. Es gilt für Israel, dessen Gründung ja mit der NS-Verfolgungsgeschichte Deutschlands, deutsche NS-Verfolgung der Juden eng zusammenhängt. Trotzdem muss man mit diesen historischen Argumenten zurückhaltend umgehen. Also es kann nicht sein, dass solche historischen Argumente dazu führen, dass zum Beispiel Standards von Rechtsstaatlichkeit nicht mehr angelegt werden. Und in Israel muss man sich Sorgen machen über die Verfasstheit dieses Staates. Und der Krieg, der im Gazastreifen tobt, der muss auch von Deutschen kritisierbar sein.
Ich glaube aber, dass anders als bei Ihnen klingt es für mich viel plausibler als bei vielen anderen, eine versteckte Relativierung dahinter ist. Und
das gibt's.
Und dass auch eine Vermischung der Ursachen und Zusammenhänge stattfindet, die einem anderen Zweck dienlich gemacht wird, als ein möglichst neutrales oder gerechtes Urteil über die Situation zu haben.
Ja.
Und ich glaube, deswegen habe ich das gesagt, dass wir uns hier damit etwas anmaßen, wofür uns vielleicht die Unbefangenheit fehlt. Also es ist so, ich sage es jetzt mal ganz plump, als würde man einem Massenmörder ein scharfes Messer in die Hand geben und sagen, schneid mal eine Salami in ganz dünne Scheiben. Ich habe es jetzt überspitzt gesagt. Ich will damit nicht, also es geht jetzt nicht darum, dass wir in Deutschland, ich bin ja gar nicht Deutscher im Herkunftssinne, ich identifiziere mich trotzdem mit diesem Land. Es geht nicht darum, dass wir auf Jahrhunderte hinweg keine Stellung mehr beziehen können, aber eine andere Sensibilität zu haben.
Absolut.
Und sich abzugrenzen von Demonstranten, die auf der Straße Israel-Fahnen verbrennen und in gefährliche Nähe zu kommen zu einem Antisemitismus. Ist das nicht wichtig, dass man da ganz klar sagt, Vorsicht?
Ich habe da auch ein bisschen Vergangenheit. Ich habe mich ja eingesetzt für das jüdische Zentrum in München. Ich bin immer noch im Kuratorium des jüdischen Zentrums in München. Also da muss man mir nichts erzählen. Ja. Also das ist der entscheidende Punkt. Also es gibt einen antisemitischen Bodensatz, auch in der Deutschen, auch in der deutschen Herkunftsgesellschaft, der ist relativ stark, der ist immer noch da. Es gibt einen importierten Antisemitismus, der durch die Einwanderung hier aufgekommen ist. Der ist gegenwärtig sichtbarer und offensiver.
Und wird auch instrumentalisiert und als Vehikel benutzt.
Wird auch, ja, da gibt es auch sozusagen unheilige Allianzen. Ich habe immer diejenigen kritisiert, die von allen Staaten, die man also kritisch sehen kann, im Nahen und Mittleren Osten immer sich Israel ausgesucht haben. Da habe ich gesagt, naja, das ist einer der wenigen Staaten der Region, die wirklich demokratisch sind, waren bislang vorbildlich sogar demokratisch. Intern eine perfekte liberale Demokratie. Jetzt, seit Netanyahu, kommt das ein bisschen ins Rutschen. Also da sind wir ganz auf einer Linie. Was ich kritisiere, ist der Vorwurf des Antisemitismus bei jeder Form von Kritik. Und das betrifft ja sogar viele Jüdinnen und Juden, vor allem in den USA. Da gibt es eine sehr kritische, auch von Juden kommende Sichtweise auf die israelische Praktiken, außenpolitisch, wie geht es mit der Siedlungspolitik im Westjordanland und was ist jetzt im Gazastreifen los? Und das ist dann nicht jüdischer Selbsthass. Nehmen Sie meine Kollegin Susan Neiman, ja, die also Israelin ist, Jüdin ist, ich glaube auch US-Amerikanerin noch ist, die das Potsdam, das Einstein-Forum leitet. Und die hat lediglich immer wieder gesagt, es gibt ein gleiches Recht auf Leben, unabhängig davon, ob ich Jude oder Palästinenser bin und universelle Kriterien und an Kant orientiert und so weiter. Und was hat die aushalten müssen an Diffamierungen? Und das geht nicht.
Kommen wir zurück zur Kultur, kommen wir zurück zur Kunst. Ist die Kunst im Moment wehrhaft genug, solche Grauzonen zu besetzen und zu sagen, wir können damit anders umgehen als die Politik, die Wissenschaft, die Philosophie?
Naja, Sie denken da auch an die Documenta wahrscheinlich und die
unter anderem, Daten,
die da eine Rolle gespielt haben. Es ist so, dass es eine sozusagen modische, die auch im Zusammenhang mit Postkolonialismus aufgekommen ist, so eine modische Haltung gibt. Naja, da gibt es so die Herrenklasse weltweit, die sind weiß, die sind jüdisch. Und die dürfen wir in jeder Form diffamieren.
Also die gängigen Klischees, die Ressentiments, die es geben, gegen jüdische Menschen gibt.
Und auch die Kritik der Vorstellung, dass dieser Völkermord an den Juden etwas Singuläres ist, was sozusagen also die fabrikmäßige Vernichtung von einem wesentlichen Bevölkerungsanteil. Es ging ja gar nicht um Religion primär, ja, sondern es ging um eine rassistisch motivierte fabrikmäßig, industriell ins Werk gesetzte Völkermord. Und dann wird dann oft von diesen, von links, wenn man so will, ja, postkolonialistisch, antiimperialistisch und so weiter, von links gesagt, nein, nein, das ist eine ganz normale Praxis, die haben die Europäer praktiziert in Afrika und sonst wo. Und das ist nichts Besonderes. Und das zerstört dann auch, sagen wir mal, diese Verantwortung, die besteht aufgrund dieses historischen, in meinen Augen, größten
Verbrechens
der Menschheitsgeschichte. Ja, ja, weil es relativiert. Weil es relativiert.
Wir haben jetzt im Jahr 2025, glaube ich, einige Diskussionen hinter uns, die darüber geführt wurden, wo die Grenzen sind. Also wir reden ja oft über Grenzen, ne? In der Kultur, in der Kunst,
ja.
Das ist ein großes Thema.
Mhm.
Und was ich feststelle, ist, dass tatsächlich die Maßstäbe, die man anlegt, um zu messen, gar nicht die sind, die man eigentlich bräuchte, um beurteilen zu können, in welchem Raum sich die Kultur und die Kunst bewegen darf. Es klingt jetzt sehr abstrakt, was ich Sie frage, aber mich beschäftigt dieses Thema. Brauchen wir mehr Bildung auch, also nicht schulische Bildung, aber gesellschaftliche Bildung, Auseinandersetzung als Anleitung dazu, auch wieder besser unterscheiden zu können? Und kann diese Fähigkeit, besser unterscheiden zu können, auch wieder rückwirken auf unsere Fähigkeit, politische Vorgänge zu beurteilen? Also fehlt uns, einfach gefragt, mehr Kultur, Bildung, um teilzunehmen an politischen Debatten?
Also Bildung ist eben nicht, bestimmte Prüfungen bestehen und bestimmte Lernstoffe bewältigen zu können. Das ist Teil von Bildung, aber es ist nicht das Zentrale. Wenn man lange Zeit immer wieder mal Bücher geschrieben hat, dann hat man zu verschiedenen Themen und dazu eben auch Philosophie humaner Bildung, liegt lange zurück, 2013. Und dort habe ich argumentiert, Bildung betrifft immer die ganze Person. Es betrifft auch die ganze Gesellschaft. Ja, Bildung ist auch eine Stiftung von Zusammengehörigkeit, von Kooperationsfähigkeit, von Verständigungsfähigkeit über verschiedene Milieus und Klassen und so weiter hinweg. Und was ich kritisiert habe und nach wie vor kritisiere, und das ist jetzt ganz offenkundig, ist diese Verengung von Bildung auf bestimmte abprüfbare Kompetenzen. Bildung ist eben im Kern darauf gerichtet, ganz humanistisch, Persönlichkeitsentwicklung. Die Persönlichkeit, die sich orientiert in der Gesellschaft, die irgendwann auch mit sich selbst vielleicht mehr oder weniger im Reinen ist, weil sie abwägen kann, weil sie sich ihr Leben gestalten kann in Kooperation mit anderen. Und dazu gehört, spielt da eine wichtige Rolle in dieser Philosophie humaner Bildung, die ethische und ästhetische und die soziale Dimension dazu. Also wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir auch mit Formen, Stoffen? Ja, auch das technisch-handwerkliche ist Teil dieser Bildung. Politische Orientierung ist Teil dieser Bildung. Diskussionsfähigkeit ist Teil dieser Bildung, Diskursfähigkeit. Und das ist ja alles nicht im Mittelpunkt. Wenn Sie die Bildungspraxis anschauen, ist das nicht im Mittelpunkt. Das heißt, dieses sich auseinandersetzen mit auch über verschiedene Milieus hinweg eine Verständigungsbasis zu schaffen. Dazu fehlt ja Zeit. Wir müssen ja den Stoff bewältigen. Wir müssen das wieder abprüfen. Das ist in meinen Augen eine fatale Fehlentwicklung, die sich noch durch die Kompetenzorientierung eher verschärft
hat. Also immer mehr Elitarismus eigentlich.
Ja, Elitarismus würde ich mal gar nicht sagen, weil wir haben auch einen gewissen Verfall der Standards. Ja, also ein Abitur von vor 10 oder 20 Jahren würden heute kaum noch jemand bestehen. Das heißt, das ist schon runtergegangen in den meisten Gebieten. Elitarismus würde ich das nicht nennen, sondern es ist eine Tendenz zur abprüfbaren, kompetenzorientierten, beschleunigten, es ging auch die Beschleunigungsidee, früher in die Schule, früher raus, schneller studieren, 3 Jahre müssten eigentlich genügen für 80%, das ist dann schiefgegangen, aber das war eigentlich die Agenda. Das ist ein Fehler. Neudeutsch, dieses Lifelong Learning, ja, LLL, Lifelong Learning, das ist ja gerade die Vorstellung, es geht immer weiter und ich muss mich immer wieder neu orientieren. Und dazu gehört eben nicht nur irgendwelche Kompetenzen zu erwerben, die mir im Beruf nützen, sondern dazu gehört auch das Kulturelle, Politische, das Soziale, das Ethische, das gehört einfach dazu. Und diese Parzellierung, die tut uns nicht gut.
Also warum, frage ich mich dann, schaffen es unsere Bildungseinrichtungen nicht, die Theater, die Opern, diese Lücke zu füllen? Also ist das, liegt das daran, dass sie nicht genug unterstützt und subventioniert werden? Ist der Stellenwert der Kultur zu gering? Wir hatten das ja gerade bei Corona, als es sofort in den ersten Wochen darum ging, was ist systemrelevant? Und die Kultur ganz hinten anstand und man gesagt hat, das Letzte, was wir brauchen, ist eigentlich Kultur. Dabei wäre es vielleicht das Erste, was wir hätten brauchen können, um auch emotional zu verstehen, was dort mit uns passiert ist.
Das habe ich auch in der Zeit auch öffentlich sehr scharf kritisiert, auch auf einer Veranstaltung der Aufstehen für Kultur oder wie das hieß, auf dem Königsplatz damals in München mit vielen Tausenden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich meine, wir haben diese riesigen Museumsgebäude in Deutschland. Ja, das ist ja schon auch ein nationales Erbe, was noch überwiegend aus dem Feudalismus kommt, was gar nicht demokratisch ursprünglich ist, sondern was aus der Konkurrenz von Fürstentümern entstanden ist. Das sind riesige Räume, die sind 6, 7, 8, 10 Meter hoch. Ja, sind meistens wenig Leute drin.
Kathedralen,
Pinakotheken. Ja. Und ausgerechnet diese Räume. In einer Zeit, in der man sonst fast anderes nicht tun konnte, keine Massenveranstaltung, keine Kinosäle und so weiter, ja, dann hätte man das dort natürlich restringiert mit Abstand und so weiter, problemlos erlauben können, dass die Leute in dieser schwierigen Zeit ihre kulturellen Bildungsbedürfnisse eben dann wenigstens noch ausleben können. Also ein großer Fehler. Und man hat ganze Berufsstände in der Kunst, im Grunde, ja,
70%
Theater zum Beispiel, ja.
Der freien Kultur, 70% der freien Kultur gibt es nicht mehr seit Corona.
Die sind auch nicht zurückgekehrt, interessanterweise. Ja, und das zeigt so, wie leichtfertig da Prioritäten gesetzt wurden. Da wurde gesagt, naja, darauf kann man verzichten. Ich habe dann gedacht, was ist eigentlich die Begründung in den Räumen? Kann man das managen? Da hieß es, naja, wir wollen generell die Mobilität absenken. Und wenn die Leute zum Beispiel in ein Museum gehen, eine Pinakothek in meiner Heimatstadt, in diesem riesigen Gebäude, ja, dann müssen sie ja nachher irgendwie wieder an ihren Wohnort zurück. Das ist Mobilität. Was ist das für ein absurdes Argument? Ja. Also da haben wir tatsächlich, da hat sich so offenbart, was ist uns wichtig und was ist uns unwichtig.
Aber gibt es da nicht gerade eine fatale Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die Menschen, die ja offensichtlich das Bedürfnis hatten, sich auszutauschen, zu verbinden, zu verbünden, ihre Verzweiflung zu teilen, ins Internet getrieben wurden? Mhm. Also wir haben uns dann plötzlich alle online getroffen.
Ja, ja.
Wir haben Konferenzen gehalten im Internet. Ja. Es ist unser Trieb, also unser Instinkt, die anderen aufzusuchen in einer Situation, die gefährlich ist, der war ja noch da.
Ja, und ich würde sagen, besser als nichts. Ich meine, wenn man nicht die Möglichkeit hätten, manche haben ja Geburtstag gefeiert per Zoom und sich zugeprostet und so weiter, ist
Bandprojekte,
als
also wo Musiker über die ganze Welt verstreut zusammen Musik gemacht haben. Das war ja irre, welche kreativen Ideen da plötzlich waren.
In Neapel ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen auch dokumentiert worden. In Neapel waren die ja noch viel schlimmer eingesperrt. Ich vermute sogar, dass ein Teil der Problematik dadurch entstanden ist, weil da vier Generationen in einer Wohnung leben und die durften nicht raus, die mussten einen Zettel mitnehmen, warum sie überhaupt die Wohnung verlassen. Das war noch viel restriktiver als bei uns. Und dann haben die da in diesen sehr engen Wohnverhältnissen, aber oft in so Wohnsilos von 6, 7, 12 Stockwerken und so weiter, haben die dann Gesänge veranstaltet.
Ja, ich habe das gesehen. Also
unglaublich, um noch irgendwie Zusammengehörigkeit zu
Aber ist das nicht gerade ein Beweis dafür, dass die sogenannte Kultur, das ist ja ein Oberbegriff, aber sagen wir mal, dass das künstlerische Wesen des Menschen, die Veranlagung und auch der Trieb vielleicht sogar kommunizieren zu wollen auf einer abstrakten Ebene, dass das eigentlich ein Geschenk war für die Institutionen, also für die Theater, die Opern, für jeden, der eigentlich davon lebt, dass er auf dieser Ebene sich bewegt?
Also wir können ja erstmal stolz sein, trotz aller Kritik, was da geschehen ist und was gegenwärtig wieder geschieht. Die Sparpotenziale werden ja vor allem in den Kommunen jetzt im sogenannten freiwilligen
Darauf
Bereich
wollte ich
Kultur
hinaus,
realisiert und das ist hochproblematisch. Ist auch die Frage, ob Kultur wirklich eine freiwillige Leistung ist. Das ist ein schwieriges Thema, wie ich weiß, weil wenn es nicht freiwillig ist, dann bestimmen die Landesgesetze, wie damit umgegangen werden muss. Dann verlieren die Kommunen wieder einen Teil ihrer Autonomie. Aber das ist nicht freiwillig. Ich bin auch dafür, dass im Grundgesetz eine Ergänzung stattfinden muss, dass wir Kulturstaat sind.
Ja.
Es steht nicht drin. Ja? Es ist alles Mögliche, aber nicht ein Kulturstaat. Ganz komisch, gerade Deutschland mit dieser großen Kulturtradition. Aber man muss auch das Positive schon noch sehen. Also die Ausgaben für Theater, für Opern, für Museen sind in Deutschland pro Kopf, mal abgesehen von Österreich, so ungefähr die höchsten der Welt. Also Österreich liegt uns pro Kopf noch vorne. Schweiz schon hinter Deutschland. Deutschland ist meines Wissens an zweiter Stelle.
Gut, aber wir haben natürlich auch sehr viele Institutionen. Ich glaube, Deutschland hat immer noch die höchste Theaterdichte der Welt.
Genau. Das ist erstmal was Positives. Und das darf man auch nicht ausspielen gegen die freie Szene, sondern ich würde sagen, insgesamt müssen wir das stärken. Auch die freie Szene muss gestärkt werden, aber nicht zu Lasten der Häuser. Kann man sich auch Kooperationsmodelle, Ausbau von Kooperationen vorstellen. Also das ist schon eine Stärke. Und was mich so ein bisschen vermisse, ist, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatte guten Grund, sich neu zu definieren. Fußball-Weltmeisterschaft 1954, starke D-Mark, Wirtschaftsaufschwung und so weiter. Aber da ist ja viel der eigentlichen Stärke aus der Geschichte Deutschlands in den Hintergrund gedrängt. Bildung. Deutschland war mal ohne jeden Chauvinismus die führende Bildungsnation der Welt. Politisch rückständig, wirtschaftlich teilweise auch, aber dann nicht mehr im Laufe des 19. Jahrhunderts. Aber wir waren Vorbild bis heute. Ja, die Humboldtsche Bildungsideale sind heute noch Vorbild an Spitzeninstitutionen der USA. Und wir identifizieren uns damit gar nicht. Ich meine, jetzt sage ich mal zu meinem eigenen Fach, vielleicht die Hälfte der relevanten philosophischen Literatur ist deutschsprachig der letzten 300 Jahre. Jetzt gut, in den letzten 10, 15, 20 Jahren, da ist sehr stark angelsächsische dominant. Aber wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, in die 50er Jahre, vor dem Zweiten Weltkrieg, im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, Kant und so weiter, da sind überall ganz wesentliche Beiträge aus der deutschen Intellektualität. Und in der Schule spielt Philosophie fast keine Rolle.
Ja,
Was ist denn da los? Das versteht man ja überhaupt nicht. In Frankreich ist Philosophie zentrales Schulfach. In Brasilien, in Italien, aber in Deutschland nicht.
Ja. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Danke, dass Sie mir das vorwegnehmen, denn Sie haben es selbst angesprochen. Wir haben Bereiche wie zum Beispiel den Sport, die eine hohe Akzeptanz genießen und die für sich Wege gefunden haben, das, was in der Kultur immer über Subventionen stattfindet, für sich selbst zu finanzieren. Also gerade der Fußball ist so ein Beispiel.
Ja.
Während die Kultur immer so ein bisschen das Stiefkind ist und man sich fragt, also wunderbar, wie Sie es auch formuliert haben, warum gerade in Deutschland das so vernachlässigt wird, wo wir so viel Potenzial aus der Historie ja schon haben, aber auch in der Gegenwart haben könnten, wenn wir auch zum Beispiel das Curriculum an einer Hochschule mal hinterfragen würden. Und das ist wirklich ein Versäumnis. Das ist eigentlich ein Jammer, dass das in Deutschland immer noch nicht so ausgeprägt ist.
Ja. Also ich meine, ich würde erst mal sagen, wir haben guten Grund, wenn man die Geschichte sieht, also Deutschland zu sehen, die ganzen Probleme, das ganze Leid, die Verbrechen auch, die im deutschen Namen geschehen sind, in den Mittelpunkt zu rücken. Aber es gibt auch noch positive Seiten und diese positiven Seiten, die kann man aufnehmen, ohne das andere in den Hintergrund
zu drücken. Ohne es zu verdrängen, so wie Höcke von der AfD es gerne hätte.
Ja, genau. Und das, glaube ich, ist nicht klug und zwar auch in einem Land, was sehr stark über Zuwanderung, Multikulturalität geprägt ist. Denn auch diejenigen, die hinzukommen, wollen wissen, wo bin ich eigentlich? Ja, war 7 Jahre, glaube ich, liiert mit einer Türkin, die nicht hier aufgewachsen ist, sondern in Istanbul aufgewachsen ist, erst mit Anfang 20, glaube ich, nach Deutschland gekommen ist. Und das Interessante war, die empfand sich als nach wie vor Türkin, also eher Atatürk als Erdogan orientiert. Ja, jetzt würde man heute sagen, also nicht islamistisch, sondern eher in dieser Tradition des säkularen türkischen Staates und zur gleichen Zeit aber als gläubige Muslimin und zur gleichen Zeit aber auch als Münchnerin und als eine, die jetzt hier lebt und sich FC Bayern spannend findet und so weiter. Ja? Das heißt, man muss ja auch Angebote unterbreiten einer solchen Gesellschaft, die sich verändert, an diejenigen, die neu hinzukommen. Und dazu gehört die eigene Geschichte, Auseinandersetzung damit, was die Stärken sind dieses Landes traditionell. Und das kann nicht nur ökonomische und vielleicht technologische Kompetenz in bestimmten Bereichen sein, sondern das muss Bildung, Kultur, Kunst umfassen. Ja. Und in Deutschland hätten wir allen Grund dazu, das stärker in den Mittelpunkt zu bringen.
Wobei ich ja der Meinung bin, dass gerade die Geschichte Deutschlands und auch die unrühmliche Geschichte Deutschlands ein Motor für Kultur sein kann. Und dass es nicht ein Entweder-Oder gibt. Also entweder wir überspringen es und fangen davor oder danach an.
Ja, klar.
Sondern ich halte es sogar für einen Kern der deutschen Identität, den man nicht verleugnen darf und
absolut.
Sollte.
Nein. Das ist überhaupt, gibt überhaupt keinen Grund, das gegeneinander auszuspielen.
Jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Nämlich der Frage danach, sind wir eine anständige Gesellschaft? Und was macht uns anständig oder was treibt uns in die Schamlosigkeit?
Also es ist nicht ja, nein. Ich würde schon sagen, dass die Alltagskultur, das Anstand zeigt sich ja vor allem im alltäglichen Umgang miteinander, im Großen und Ganzen intakt ist. Also wir schreien uns nicht an, wenn wir feststellen, wir sind verschiedener Meinung. Meistens nicht jedenfalls, wenn wir einkaufen gehen, werden bestimmte Regeln beachtet, es wird nicht gerempelt und so weiter und so weiter. Also wir sind in einer relativ zivil verfassten Gesellschaft, in der wir leben und viele finden das auch sehr angenehm. Wir haben ein relativ hohes Sicherheitsniveau, wir haben relativ geringe Alltagskriminalität im Vergleich zum Beispiel zu den USA. Wir haben relativ wenige Gefängnisinsassen im Vergleich zu den USA und anderen Ländern weltweit. Wir haben eine niedrige Mordrate nach wie vor. Im Vergleich zu den allermeisten Staaten der Welt gibt es aber auch Ausnahmen, die weit niedrigere Mordraten haben als Deutschland. Skandinavische Länder sind noch weit ziviler in der Regel. Aber das erodiert so an den Rändern. Ja. Der Umgang mit Weltanschauungsunterschieden, mit Herkunftsunterschieden, mit politischen Meinungsdifferenzen ist grober, rücksichtsloser, aggressiver geworden. Spielen die Social Media eine Rolle? Da kann man sich austoben, ohne sich gegenüber zu sitzen. Gibt es auch interessante psychologische Untersuchungen. Wenn man sich gegenüber sitzt, geht man ziviler miteinander rum, als wenn man telefoniert. Und wenn man anonym miteinander interagiert, dann wird es noch rüder. Also wir haben wahrscheinlich genetisch auch oder kulturell eine Tendenz dazu, Menschen, wo es einen Kontakt gibt, indem man sich in die Augen schaut, Face-to-Face-Kommunikation, ziviler miteinander umzugehen. Aber diese Zivilität, das muss man sehen, die musste erst wachsen. Ja, auch die Zivilität des Umgangs mit Differenzen, das hat auch mit Urbanität zu tun. Ja? Dass man ist in der Stadt, das war so in unseren Regionen jetzt hier, wo wir uns hier befinden, erst so nach der Jahrtausendwende entstehen so richtig die Städte. Das andere war ja Antike, das römische Antike, griechische Antike. Da gab es diese urbane Kultur, aber hier in diesen Regionen ja nicht. Und dann wächst das so langsam auf und die Leute lernen, aha, ich kann in einem öffentlichen Raum eine bestimmte Rolle spielen, unabhängig davon, wer ich sonst bin. Ja, was ich im Privaten mache, welche sexuellen Präferenzen ich habe, wie ich lebe. Diese Trennung von öffentlich und privat ist Teil einer demokratischen Zivilkultur. Und das wird teilweise jedenfalls durch die Social-Media-Interaktion und Kommunikation unterlaufen. Das Private wird öffentlich, ein alter linker Spruch übrigens. Ja, das Private ist politisch, Politische ist privat. Aber was dabei unter die Räder kommt, ist respektvoller, auch distanzierter Umgang miteinander. Ja, ich muss nicht jeden duzen, ich muss nicht jeden anquatschen, als wäre er mein bester Kumpel. Das bringt Stress, ja? Sondern diese zivile Kultur eines respektvollen und in mancher Hinsicht auch distanzierten Umgangs ist erforderlich, damit eine so multikulturell verfasste, multipluralistisch, multipolitische verfasste Gesellschaft eben anständig bleibt. Ja.
Dann wollen wir noch eine letzte Frage stellen mit einer kurzen Antwort. Ist die Politik dafür das richtige Vorbild, wenn sie vor den Wahlen etwas verspricht, was sie wenige Tage danach schon wieder auflöst?
Ja, nicht nur das. Also das kann sich richtig auswachsen noch zu einer echten Vertrauenskrise, weil umso mehr man das kontrastiert, was jetzt geschieht mit dem, was vorher angekündigt wurde. Nun kann man das ein bisschen abschwächen sagen, da müssen sich zwei Partner zusammenfinden, die doch sehr divergierende Auffassungen in vielen Bereichen haben, wirtschaftspolitisch, steuerpolitisch, migrationspolitisch und so weiter. Deswegen müssen da Kompromisse eingegangen werden. Aber mir war bei dem Wahlkampf generell sehr unwohl zumute. Und zwar deswegen, weil wir schon in einer Situation sind, in der das, was man so als demokratische Mitte bezeichnet, ja, zudem also CDU und CSU, SPD, aber auch Grüne, Freie Wähler, FDP gehören, ja, aber eben nicht mehr die AfD gehört, jedenfalls zum überwiegenden Teil eben nicht mehr dazugerechnet werden kann. Wenn nicht in diesem Spektrum zweierlei realisiert ist, erstens klare Differenzen, das ist nötig, wurde auch in diesem Wahlkampf deutlich gemacht. Man muss wissen, das ist nicht eine Einheitsbrei, ja, und da steht dann eine Alternative dagegen, das ist das, was in Italien passiert ist. Deswegen ist Meloni jetzt Regierungschefin, sozusagen die einzige Opposition, als Draghi Regierungschef war, wahrnehmbare Opposition, die war vorher bei 7%, jetzt ist sie bei 30%. Es muss klare Positionierungen geben, die sich unterscheiden und über die man streitet. Aber die Form der Auseinandersetzung muss so sein, dass man denen zutraut, dass sie wieder gemeinsam Politik machen. Und das habe ich vermisst in diesem Wahlkampf. Es klang so, als hätte jeder nur mit einer absoluten Mehrheit die Chance, Politik zu machen. Und das zeigt sich jetzt. Das ist schwierig. Und jetzt zu vermitteln, jetzt ist alles anders und jetzt finden wir Kompromisse und vorher war das alles völlig inakzeptabel, das führt zu Stress der Demokratie.
Ich empfehle nochmal Ihr Buch, Ehren im Wind, im Piper Verlag erschienen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Julian Niederrümelin.
Der Untertitel lautet Orientierung in fordernder Zeit. Und das ist mir das Wichtige. Das ist kein Rückblick nur auf ein politisches Leben, sondern es ist der Versuch, Orientierung zu vermitteln in politischen Themen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war Sweet. Der Kulturtalk mit Serdar Somuncu.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Schau zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen. Reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt. Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet durch die US-Handelspolitik mit deutlichen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Wie Behördenchefin Nahles der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, könnten durch die Zölle binnen eines Jahres 90.000 Jobs verloren gehen. US-Präsident Trump hat auf fast alle Importe Zölle in Höhe von 10% verhängt. Auf Autos werden 25% aufgeschlagen, auf Stahl und Aluminium 50%. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler etwa auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Lübeck ist mit einem Festakt an den Schriftsteller Thomas Mann erinnert worden. Heute vor 150 Jahren wurde er in der Hansestadt geboren. Von dort Julian Marxen.
In seiner Rede würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Literaturnobelpreisträger als hingebungsvollen, akribischen Schriftsteller, dessen Produktivität schon seine Zeitgenossen erstaunte. Gleichzeitig lobte der Bundespräsident das politische Engagement des Literaten. Mit seinen Radioansprachen während des